Hallo, herzlich willkommen. Sag mal, bist du eigentlich ein Fundamentalist? Ich will heute über ein Thema sprechen, das momentan ziemlich heiß ist, oder das eigentlich immer heiß. Und zwar, ich will so eine Frage stellen, sind wir eigentlich Fundamentalisten? Bist du eigentlich ein Fundamentalist? Bin ich eigentlich ein Fundamentalist? Fundamentalist ist ein Wort, das in der letzten Zeit in der öffentlichen Diskussion oder in den letzten Jahren schon in der öffentlichen Diskussion eine ziemlich große Bedeutung gewonnen hat, einfach weil wir in der Weltöffentlichkeit konfrontiert worden sind mit dem großen Gewaltpotenzial von religiösem Fundamentalismus. Das heißt einfach, dass Leute so überzeugt sind davon, dass sie irgendwie von Gott gesandt sind, irgendwas Krasses zu tun, dass das totales Potenzial freisetzt zu Gewalt und zu Unrecht. Wir haben heute in der öffentlichen Meinung, so in Deutschland oder so, ist es nicht in erster Linie so, glaube ich, dass Religion abgelehnt wird, also dass Leute sagen würden, hey, dass du an Gott glaubst, das ist total kacke, sondern so eine Weltsicht, der man meistens begegnet, der man eher begegnet meines Erachtens ist, du darfst schon religiös sein, aber nur wenn du tolerant bist. Oder du darfst glauben an was du willst, aber jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Und wenn du nicht so tolerant bist, also wenn du nicht sagst, dass es egal ist, an was du glaubst, oder wenn du nicht sagst, dass jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden kann, dann handelt man sich ganz schnell den Titel Fundamentalist an. Zum Beispiel, wenn du sagst, nicht alle Religionen sind gleich richtig. Das würden manche Leute als Fundamentalismus bezeichnen. Wenn du sagen würdest, du findest eigentlich in Sexualmoral, du findest also nicht, dass es ganz egal ist, ob jetzt jemand heterosexuell verheiratet ist oder irgendwie homosexuell. Wenn du irgendwas in der Richtung sagst, ist man relativ schnell mit Fundamentalismus zur Hand. Tatsächlich gibt es einen Ausdruck, den man in der letzten Zeit immer öfter antritt, nämlich der von christlichem Fundamentalismus. Und christlicher Fundamentalismus beginnt bei vielen Leuten bereits da, wo du an die absolute Wahrheit der Bibel zum Beispiel glaubst. Christlicher Fundamentalismus beginnt für viele Leute da, wenn du glaubst, dass Gott wirklich die Welt erschaffen hat oder wenn du zum Beispiel nicht so sehr an Evolution glaubst. Das ist für viele Leute ein Zeichen von Fundamentalismus. Und ich will ganz ehrlich sagen, ich will eigentlich kein Fundamentalist sein. Also Fundamentalist ist nämlich eigentlich ein Schimpfwort und ich wäre froh, wenn ich kein Fundamentalist wäre. Und ich will mal die Frage stellen, was ist eigentlich ein Fundamentalist und wie wird man zu einem und wie können wir vermeiden, dass wir welche sind, nur weil wir einfach jetzt echt an Jesus glauben oder echt an die Bibel glauben. Ich will erstmal über das Wort Fundamentalismus was sagen und ich will behaupten, dass es in erster Linie ein Schimpfwort ist. Also ein Schimpfwort ist eine Art von Bezeichnung, die nicht wirklich objektiv ist, sondern die jemanden in eine Ecke stellt. Es gibt eine ganze Reihe solcher Schimpfwörter, auch Relativist oder so, finde ich, ist eigentlich ein Schimpfwort. Und wenn man als Fundamentalist bezeichnet wird, oder nee, anders ausgedrückt, jedes Schimpfwort bringt immer ein Problem mit sich. Wenn ich ein Schimpfwort auf jemanden anwende, dann zeigt das, dass ich nicht wirklich selber klar argumentiere, sondern dass ich selber ein Problem an dem Punkt habe. Wenn ich jemand so einen Stempel draufdrücke, das ist doch ein Fundamentalist, dann argumentiere ich an dem Punkt nicht, sondern ich verhülle die Tatsache, dass ich nicht wirklich starke Argumente habe. Weil wenn ich starke Argumente hätte, dann müsste ich nicht mit so einer Keule reinhauen. Deswegen lass uns mal anschauen, was ursprünglich Fundamentalismus hieß. Fundamentalismus kommt von einer Bewegung in Amerika vor irgendwie 100 Jahren von Leuten, die haben sich selber The Fundamentals genannt. The Fundamentals hießen Fundamentals, weil die gesagt haben, sie glauben an ein paar grundlegende Fundamente. Zum Beispiel, dass die Bibel von Gott inspiriert ist, dass Jesus von der Jungfrau geboren ist und noch ein paar so Sachen. Also so Sachen, wo eigentlich relativ viele Christen heute auch sagen würden, dass sie dran glauben. Aber eigentlich heißt Fundamentalismus nichts anderes als, jetzt im positiven Sinne, an irgendein festes Fundament zu glauben. Nochmal, Fundamentalismus ist ein Schimpfwort, aber eigentlich kommt es davon her, dass jemand an ein festes Fundament glaubt. Und hier sind wir schon ein bisschen beim Problem, weil wenn ich dieses Wort Nee, wie soll ich es anders sagen? Wenn ich nicht genau nachdenke, wie ich dieses Wort verwende, dann verwende ich den Ausdruck Fundamentalist für jeden, der an irgendein unverrückbares Fundament glaubt. Und vieles in der heutigen Diskussion von christlichem Fundamentalismus oder sowas läuft genau darauf raus. Wenn du an irgendwas als ein unverrückbares Fundament glaubst, dann bist du Fundamentalist. Und das ist ein Problem, weil Fundamentalist für die Leute im Kopf verbunden ist mit Bombenlegen oder mit Meinungsfreiheit abschaffen oder Bücher verbrennen oder Steine schmeißen oder irgendwie sowas. Das Gegenteil davon ist, Leute sagen, hey, du darfst nicht so fundamentalistisch sein, du musst mehr tolerant sein. Aber Toleranz ist zwar kein Schimpfwort, aber ist auch ein sehr schillernder Begriff. Toleranz kommt eigentlich von lateinisch tolerare, das heißt erdulden. Das heißt, eigentlich heißt Toleranz nichts anderes, als dass ich die Meinung von jemand anderem oder überhaupt einen anderen Menschen, vielleicht auch dessen Meinung ich nicht bin, dass ich den toleriere, dass ich den erdulde, dass ich den so sein lasse, wie er ist, dass ich keine Gewalt anwende, um den zu verändern. Okay, jetzt ist aber ein Problem. Genauso wie Fundamentalist ursprünglich nur hieß jemand, der an was Festes glaubt, aber im Nachhinein sich verwandelt hat zum Schimpfwort, das eigentlich heißt, du bist ein Bombenleger. Genauso hat sich der Begriff Toleranz auch gewandelt, und zwar zu einer Weltsicht, die davon ausgeht, dass es nichts wirklich Wahres gibt. Das ist jetzt ein bisschen eine Unterstellung von mir, ich will euch aber ein Beispiel machen. Wenn man so gesagt hat, die Religionen sollen mehr tolerant sein, dann ist unbewusst meistens damit gemeint, dass sie auf ihren Wahrheitsanspruch, auf ihren Absolutheitsanspruch verzichten sollen. Wenn du als Christ sagst, hey, ich bin nun mal der Meinung, dass nur das Christentum die wahre Religion ist, dann würden immens viele Leute sagen, das ist intolerant, was du hier machst. Und ich glaube, dass das wirklich ein ernstes Problem ist, denn das würde heißen, dass es überhaupt nichts gibt, was absolut wahr ist, und das würde im ganz normalen Alltagsleben ziemlich viele Probleme mit sich bringen. Darüber haben wir das letzte Mal ein bisschen gesprochen, über alles ist relativ. Ich will jetzt auch ein bisschen auf was anderes raus und erstmal sagen, jeder Mensch glaubt an irgendwas. Jeder Mensch hält irgendwelche Sätze für wahr, in der Regel auch für in irgendeiner Weise absolut wahr. Jeder glaubt an irgendwas. Ohne absoluten Sicherheiten könnten wir nicht leben. Jetzt sagst du vielleicht, okay, meine absoluten Sicherheiten, die sind aber nicht religiös. Okay, aber du kannst nicht leben ohne gewissen Grundannahmen. Zum Beispiel, dass du glaubst, dass Materie nicht auf einmal verschwindet. Okay, weil sonst würdest du dich nie in ein Auto setzen, weil das könnte ja gleich verschwinden. Oder du gehst davon aus, dass Mathematik im Großen und Ganzen, das mathematische System, dass es funktioniert. Oder dass, keine Ahnung, ganz normale Grundwahrheiten, an die du jeden Tag glaubst. Du gehst nicht grundsätzlich davon aus, dass alles um dich rum nur eine Matrix ist und nur gelogen ist. Zumindest die meisten Leute gehen nicht davon aus. Jetzt die spannende Frage ist aber, diese Grundannahmen, von denen du ausgehst, kann man die hinterfragen oder kann man die nicht hinterfragen? Also, ich will Folgendes sagen. Toleranz kann nicht bedeuten, ich gehe nicht von absoluten Wahrheiten aus, sondern Toleranz muss bedeuten, ich gehe von absoluten Wahrheiten aus, aber ich kann drüber sprechen, ich kann sie auch hinterfragen lassen, ich kann meine Meinung über dieses Thema gegebenenfalls auch hinterfragen lassen. Schau mal, weil jeder andere Toleranzbegriff, zum Beispiel, wenn jemand zu dir sagt, hey, wenn du glaubst, dass nur die Bibel wahr ist und der Koran nicht auch oder nicht andere heilige Bücher auch, dann ist es intolerant, dann müsste man der Person eigentlich antworten, der Toleranzbegriff, den du jetzt gerade eingeführt hast, der macht nur Sinn in einem ganz bestimmten Weltbild. Der macht nur Sinn in einer Welt, in der es keine absolute Wahrheit gibt. Aber genau das ist die Frage, gibt es absolute Wahrheit oder gibt es sie nicht? Hast du den Gedankengang verstanden? Schau, wenn es wirklich so ist, dass keine Religion total wahr ist, na dann, dann macht so ein Toleranzbegriff Sinn. Aber genau das ist die Frage, gibt es irgendeine Wahrheit oder gibt es keine? Und wir Christen zum Beispiel, wir glauben, dass es eine Wahrheit gibt. Wir glauben, dass Gott sich selber offenbart hat in Jesus Christus und Jesus selber ist die Wahrheit. Aber die spannende Frage ist, wenn wir an sowas wie eine absolute Wahrheit glauben, kann man die hinterfragen und wie verteidige ich sie? Und ich Ich persönlich habe den Verdacht, dass Fundamentalismus nicht da beginnt, wo ich an was Festes glaube, denn dann wären so gut wie alle Leute irgendwie Fundamentalisten, weil alle an irgendwas glauben. Sondern ich glaube, dass Fundamentalismus an dem Punkt beginnt, wo ich nicht mehr bereit bin, meinen Glauben zu hinterfragen. Ich glaube, dass Fundamentalismus da beginnt, wo ich Gewalt einsetze, um meinen Glauben zu verteidigen. Ich glaube, dass Fundamentalismus da anfängt, wo ich von meinem Gegner nur noch Zerrbilder zeichne, nur noch Schwarz-Weiß-Bilder male. Ich glaube, dass Fundamentalismus da beginnt, wo ich nicht zugebe, dass ich gewisse Sachen auch nicht weiß oder gewisse Sachen nicht beweisen kann. Ich glaube, dass Fundamentalismus da anfängt, wo ich meinem Gegner gar nicht mehr zuhöre, sondern ihn nur noch abstempel. Ich glaube, dass Fundamentalismus da anfängt, wo ich panische Angst vor Hinterfragung bekomme. So, und nun will ich mal anschauen, was sind so typische Taktiken, wie Fundamentalismus funktioniert. Und ich zitiere jetzt nicht die Bibel, sondern ich zitiere das Buch von Hubert Schleichert, das heißt, wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Hubert Schleichert steht sicherlich nicht in Gefahr, ein Christ zu sein oder auch nur religiös zu sein, ist eigentlich ein rein philosophisches Buch. Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Hubert Schleichert bringt eine sehr interessante Theorie, die ich mir auch zu eigen gemacht habe. Und die lautet wie folgt. Fundamentalismus ist eigentlich nicht eine Frage von Glaubensinhalten, sondern ist eine Art von Kommunikation. Ob du Fundamentalist bist oder nicht, ist nicht so sehr davon bestimmt, an was genau du glaubst oder nicht glaubst, sondern von der Art und Weise, wie du von deinem Glauben oder Nichtglauben sprichst, wie du zuhörst. Und jetzt will ich eine ziemlich deutliche These bringen. Ich glaube, dass es jede Menge fundamentalistische Atheisten gibt, fundamentalistische Religionsleugner und jede Menge Fundamentalisten quer durch alle Religionen hindurch. Und nichts davon ist gut. Ich habe vorher gesagt, dass Fundamentalismus davon gezeichnet ist, dass ich Zerrbilder von meinen Feinden aufmale, dass ich Gewalt in meiner Argumentation oder auch körperliche Gewalt anwende, dass ich nicht zugebe, dass man gewisse Sachen auch nicht beweisen kann, dass ich nicht zuhöre, dass ich Angst, panische Angst vor Hinterfragung habe. Für mich, oder ich zitiere jetzt mal Hubert Schleichert, er führt ein paar typische Strategien, wie Fundamentalisten argumentieren auf, und zwar irgendwie 25 oder sowas, ich bringe nur eine kurze Auswahl. Das eine ist zum Beispiel die Relativierung. Also der eine bringt ein Argument und der Fundamentalist oder der in dem Fall fundamentalistisch argumentiert, schießt dagegen, naja, das könnte jetzt so sein, es könnte aber auch so sein. Du sagst, das ist wahr, aber wahr für wen? Für die oder für die? In diesem Land oder in diesem Land? Zu dieser Zeit oder zu jener Zeit? Diese Strategie nennt man Relativierung und damit kannst du so gut wie jedes gute Argument runtermachen, indem du es auf irgendwas anderes runter relativierst. Eine andere Strategie, die der Hubert Schleichert anführt, ist, die es auch heißt, die ist Slippery Slope heißt die. Slippery Slope heißt rutschiger Abhang und so argumentieren total viele Leute total oft und das ist wie folgt. Wenn das im Kleinen schon passiert, wie viel mehr passiert dann erst, wenn A, B und C und D? Also ich mache jetzt mal ein überzogenes Beispiel. Wenn du in der Früh eine Minute länger im Bad brauchst und ich deswegen nicht reinkam, wie wird es dann erstmal sein, wenn du 25 bist und ein Unternehmen führst und 2000 Mitarbeiter hast, die wirst du wahrscheinlich alle um ihren Lohn bringen. Und wenn du die alle um ihren Lohn gebracht hast, wie wird es dann erstmal sein, wenn die alle auf die Straße gehen, eine Revolution machen und dann ein Weltkrieg ausbricht? Okay, siehst du, was passiert ist? Ich habe aus irgendwas Kleinem was absolut Riesengroßes gemacht. Man kann quer durch alle Diktaturen, alle faschistische oder kommunistische Regime und Propaganda hindurch schauen, gibt es immer die gleiche Strategie. Du sagst, wenn das schon im Kleinen anfängt, wie viel mehr ist es dann erst so und so? Der Punkt ist, es ist ja gar nicht gesagt, dass von A nach B einen Weg führt. Es ist ja gar nicht gesagt, dass dieser kleine Effekt unbedingt, diese kleine Auswirkung unbedingt, diese kleine Sache so einen großen Effekt, so eine große Auswirkung hat. typisch eine fundamentalistische Argumentationsweise ist, auch nicht wirkliche Thesen zu bringen, sondern Analogien und Gleichnisse. Analogien und Gleichnisse sind wunderbar, aber wenn sie eine Argumentation ersparen, dann hilft es uns nicht weiter. Dann kann es sogar eine irreführende Taktik sein. Nächste fundamentalistische Gesprächspraxis sind so Freak Cases. Freak Cases, das ist ein total kleiner, absurder Einzelfall, der dazu dient, alles vom Tisch zu wischen. Jetzt mal, stell dir mal, also ich komme aus der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche. Alles, was charismatisch ist, das sieht manchmal ein bisschen eigenartig aus. Und wenn du mit Leuten diskutierst, die charismatisch nicht gut finden, weil sie selber aus irgendeinem anderen kirchlichen Hintergrund kommt, dann passiert es nicht selten, dass die abgefahrensten, krassesten Sachen herbeigezogen werden, die sie je gehört haben, irgendwo in Amerika von irgendeinem totalen Freak, der irgendwelche Leute um Geld betrogen hat oder psychisch manipuliert oder umgeschubst hat, nur um damit die ganze Bewegung irgendwie zu diskreditieren. Oder Beispiel, jemand will argumentieren, dass die Bibel überhaupt nicht wahr ist und bringt die eine freakeste Bibelstelle, die keiner versteht, drauf, bringt auf den Punkt und sagt, hey, hier, daran siehst du, dass das ganze Ding nicht gut ist. Aber auch andersrum, auch als Christ kannst du argumentieren, indem du die bizarrste Form von irgendwas nimmst und sagst, daran siehst du doch, wie schlecht alle sind. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel über eine andere Religion spreche, zum Beispiel, sagen wir mal, wir sprechen über Hinduismus. Ja, und dann sage ich, ja, Hinduismus, wie der Hinduismus drauf ist, das siehst du ja jetzt im Bundesstaat Orissa in Indien, wo da die Christen umgebracht werden. Damit habe ich einen Fall, also es ist ein ernstzunehmender und es ist, eine schlimme Sache, dass da so viel Gewalt auch gerade von hinduistischer Seite kommt, aber ich mache einen Fall und nehme den, setze den als repräsentativ für alles und das ist immer gefährlich und es gibt noch viel abgefahrene Fälle. Das sind so Freak Cases, ich argumentiere mit irgendeinem konstruierten, total komischen Fall. Stell dir mal vor, dass es einen gibt, der sein Leben lang eingesperrt war in einem Tank und der nie sprechen konnte und nie lesen konnte. Glaubst du, dass Gott in dem Fall und bla bla bla, also mit sowas kannst du irgendwie immer argumentieren, aber so eine Argumentation bringt dich eigentlich nicht weiter. Jetzt kommt eine total heftige Strategie, für die musst du dich anschnallen, weil sie ist nicht so leicht zu verstehen. Und zwar ist es die Theorie, wenn ich irgendwas historisch oder genetisch erklären kann, dann ist es als falsch entlarvt. Nochmal. Wenn ich irgendwas, über was ich spreche, zum Beispiel jetzt über eine Religion oder über eine Weltsicht oder über eine bestimmte Theorie, wenn ich die historisch und genetisch erklären kann, also wenn ich erklären kann, wie die entstanden ist, dann ist sie dadurch schon als falsch entlarvt. Ich habe zum Beispiel vor 2 Tagen einen Vortrag gehört, wo irgendein Prediger über die Idee von der Entrückung gesprochen hat. Okay, es gibt ja in vielen christlichen Kirchen diese Idee, dass Jesus wiederkommt und wir entrückt werden. Okay, da steht auch einiges davon in der Bibel, aber manche anderen christlichen Gruppen sind halt davon nicht überzeugt. Und dieser eine Typ, der hat gesagt, yeah, das kommt nur daher, weil halt die Leute Angst vorm Tod haben. Und weil die Leute Angst vorm Tod haben, erfinden sie irgendwelche Theorien, wie die Entrückung, um dem Tod zu entfliehen. Damit habe ich eine vorausgesetzte, für die habe ich noch nicht mal einen Beweis, eine vorausgesetzte genetische Erklärung genommen und gesagt, deswegen ist es auch falsch. Anderes Beispiel. Nehmen wir wieder den Kommunismus. Stell mal vor, du solltest über den Kommunismus referieren. Da wäre es sehr leicht zu sagen, na, der Kommunismus, der ist einfach aus dem 19. Jahrhundert entstanden, weil da ging es den Arbeitern so schlecht. Und deswegen kamen Marx und Engels und dann später Lenin auf die Idee, dass sie halt irgendwas machen müssen, dass die Arbeiter befreit werden. Das hört sich so an, als hätte ich gerade den Kommunismus widerlegt. Aber der Punkt ist, ich habe ihn dadurch überhaupt nicht widerlegt. Ich bin nur eingegangen auf eine historische Ursache des Kommunismus. Aber deswegen habe ich ja noch gar nicht bewiesen, ob er falsch oder schlecht ist. Oder richtig. So wird ständig argumentiert, so wird ständig auch gegen Christentum argumentiert. Es wird aufgezeigt, schau mal, das ist historisch so und so entstanden, den Leuten ging schlecht, deswegen haben sie sich Gott erfunden. Selbst wenn das so wäre, ist es noch kein Beweis, dass es Gott nicht gibt. Selbst wenn es so wäre, habe ich damit noch nicht gesagt, ist das eine gute Erfindung? Ich meine, Erfindungen sind ja bei weitem nicht immer schlecht. So die Erfindung vom elektrischen Licht war eigentlich eine richtig tolle Erfindung. Ich habe damit nur eine historisch-genetische Linie aufgezeigt. Anderes Beispiel. Das von uns allen beliebte Zeitgeist-Video. Ich werde nachher noch ein bisschen was dazu sagen, aber dieses, es gibt im Internet so einen etwa zweistündigen Film, der heißt Zeitgeist, aus dem Amerikanischen übersetzt, und ist total beliebt unter Schülern, unter Studenten, und er ist echt eine fast zweistündige Attacke gegen Religion und dann im Späteren auch gegen Amerika und gegen alles mögliche andere auch, aber es geht erstmal los mit einer ganz, ganz, ganz polemischen, ganz, ganz boshaften Attacke gegen das Christentum. Du, da sind ein paar Argumente drin, die sind ganz anständig, dann ist jede Menge totaler Schrott drin und am Schluss sind wieder ein paar ganz interessante Argumente drin. Aber was die ganze Zeit machen, ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Sie sagen zum Beispiel, dass ganz viele Motive aus der Bibel, dass es die woanders im ägyptischen oder im vorderasiatischen Bereich woanders auch schon gibt, oder dass die eigentlich eine verborgene Bedeutung haben, die ganz anders ist als das, was die Juden oder die Christen damit verbinden, nämlich dass es in echt um Sternzeichen geht und um Verehrung der Sonne. Nun, was ist hier passiert? Hier ist eine These aufgestellt worden, eine mögliche These, wie solche Sachen wie die Arche Noah, die Geschichte von der Sintflut, entstanden sind. Punkt. Ich muss erstmal sagen, diese Theorien, die da aufgestellt werden, sind wissenschaftlich nicht unglaublich beeindruckend. Sie sind nicht wahnsinnig neu, aber sie sind auch nicht hieb- und stichfest. Ich kann jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Aber selbst wenn sie das wären, wäre damit noch nicht bewiesen, dass sie richtig oder falsch sind. Das ist wie zu sagen, also ein Johannes Hartl, den musst du nicht ernst nehmen, weil der ist ja in Deckendorf geboren. Vor so und so vielen Jahren und hat dann das und das gemacht und dann das und das gemacht. Moment, aber damit hast du doch nur nicht ausgesagt, ob das, was ich sage, richtig oder falsch ist. Eine genetische oder historische Herkunftserklärung ist nie ein Beweis oder eine Widerlegung für irgendwas. Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber es wird vielleicht mal noch ein bisschen, es wird vielleicht noch klarer. Eine weitere Strategie, die der Hubert Schleichert aufzeigt, also eine Strategie, wie fundamentalistisches Argumentieren aussieht. Und auch hier wieder meine These ist, Fundamentalismus geht in der Art und Weise an, wie wir für irgendwas argumentieren, hat nicht in erster Linie damit zu tun, an was genau ich glaube oder nicht glaube. Er nennt es das Tu-Quoque-Argument. Das Tu-Quoque-Argument ist, dass gesagt wird, die Leute, die A, B und C sagen, sind doch moralisch kein Deut besser als wir. Beispiel. Jemand in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft ist bekannt als jemand, der überhaupt nicht an Gott glaubt und das Christentum hasst und die Christengemeinde, in die du gehst, verabscheust. Nun ist es wahnsinnig leicht zu sagen, naja, aber schau mal seine Ehe an, gell? Schon dreimal geschieden. Was ist passiert? Ich habe jemand anderen als moralisch nicht integer abgestempelt, um mich mit seinen Argumenten nicht auseinandersetzen zu müssen. Ich habe gerade fundamentalistisch argumentiert. Das Gleiche wird aber ständig gegen Religionen, wird ständig gegen Christentum gebracht. Die Christen sprechen, du sollst die Nächsten lieben, ja schau sie dir doch selber an. Die Christen predigen, dass Gott die Liebe ist. Naja, und wie ist es dann mit den Kreuzzügen und wie ist es hiermit und wie ist es damit? Was ist passiert? Ich will mich mit diesem Konzept Glaube und Christentum nicht auseinandersetzen, weil da müsste ich ja mein Leben ändern. Oder ich habe einfach keine Lust drauf, mich damit auseinanderzusetzen. Und deshalb sage ich einfach, hey, die Tatsache, dass diese Institution moralisch nicht glaubwürdig ist, legitimiert es für mich, damit ich mich mit den Inhalten nicht auseinandersetze. Hast du den Punkt verstanden oder ging es zu schnell? Schau mal, wenn ich sage, dass die Christen alles Schufte sind und alles Ehebrecher und Inquisitionen ausgelöst haben, habe ich damit noch überhaupt nicht bewiesen, ob die Inhalte des Christentums wahr oder falsch sind. Ich habe damit, falls es so wäre, maximal bewiesen, dass halt die Christen alle Schufte sind oder meine Nachbarn halt Gottesleugner sind. Aber ich habe mich mit der Theorie die dahinter steht, noch nicht auseinandergesetzt und ich habe die Inhalte überhaupt nicht widerlegt. Das ist eine sehr charmante Lösung, um nicht wirklich diskutieren zu müssen, um mich nicht wirklich mit einer These auseinandersetzen zu müssen. Das letzte Argument, das ist dir vielleicht noch nicht so oft vorgekommen, aber das ist das Red Herring Argument. Red Herring ist, ich lege eine falsche Spur, also einen roten Hering, dadurch, dass ich ein Reizthema aufbringe, lenke ich von dem eigentlichen Problem ab. Ich habe neulich auf YouTube mir ein Interview angeschaut, in dem Ahmadinejad, der Präsident vom Iran, spricht über den Holocaust. Und der macht das die ganze Zeit. Der Reporter stellt ihm eine Frage. Also, wie kommen Sie auf die Idee, den Holocaust zu leugnen? Und dann sagt Ahmadinejad irgendwas in der Richtung, das viel entscheidendere Problem ist doch, was haben eigentlich die Palästinenser damit zu tun? Warum müssen heute die Palästinenser dafür leiden, dass die Israelis damals umgebracht worden sind und so? Was er gemacht hat ist, er geht einer schwierigen Frage aus dem Weg, indem er ein riesen anderes Bündel von Fragen aufreißt. Oder? Weißt du, ich glaube, wenn du manche, es tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen hier gegen Muslime geht, also ich glaube, man könnte genauso auch Christen finden, die ähnlich argumentieren, aber ich bringe einfach mal das Beispiel. Wenn du jemanden fragen würdest, der fundamentalistischer Islamist ist, warum haltet ihr es für gerechtfertigt, unschuldige Frauen und Kinder umzubringen in irgendwelchen Attentaten? Dann könnte es sein, dass er sagt, hey, lass uns mal über ein anderes Thema sprechen. Wie kommt ihr dazu, in den Irak einzumarschieren? Wie kann es sein, dass der amerikanische westliche Imperialismus die muslimischen Staaten mit Pornografie, Abtreibung und Krieg übersät? Das sind ja berechtigte Fragen. Nur der Punkt ist, damit ist einer anderen Frage ausgewichen. Nämlich, inwiefern es legitim ist, unschuldige Kinder umzubringen. Ich will zum Schluss auf einen letzten Punkt raus. Und das ist, also erstmal eine Schlussfolgerung unter all das. Ich glaube, ein Fundamentalist bist du nicht, wenn du an die Jungfrauengeburt glaubst oder daran glaubst, dass die Bibel wortwörtlich wahr ist, sondern ein Fundamentalist bist du dann, wenn du Gewalt einsetzt, auch verbale Gewalt. Ich habe euch jetzt Beispiele von gewaltvoller Argumentation aufgezeigt. Ich glaube, ein Fundamentalist wirst du, wenn du von deinen Gegnern Zerrbilder zeigst. Sorry, schau dir mal Zeitgeist-Video an. Das ist für mich ein absolut klarer Fall von Fundamentalismus. Das ist ein klarer Fall von Propaganda, die mich erinnert an Propaganda in den schlimmsten Regimen. Hier wird ein Zerrbild entworfen von irgendwelchen Leuten, zum Beispiel von Christen. Hier wird ein Zerrbild von Bibel entworfen, wo irgendwelche Stellen aus dem Zusammenhang gerissen werden. Hier werden billige, kleine Lösungen vorgegeben und wird behauptet, dass die Lösung für das ganze Gesamtproblem Religion ist. Aber ich will ein Hauptproblem zum Schluss nochmal ansprechen. Das ist vorher schon angeklungen. Das ist das Hauptproblem von diesem Zeitgeist-Video, aber das ist ein Hauptproblem allgemein von ganz viel Religionskritik. Und das ist das Problem des Reduktionismus. Bisschen philosophisch. Reduktionismus ist immer, wenn ich eine Sache auf was anderes zurückführe. Da ist erstmal noch nichts Schlechtes dran, aber Reduktionismus sagt nicht nur, A lässt sich auf B zurückführen, sondern A ist nichts anderes als B. Ich bringe euch ein Beispiel. Sigmund Freud hat um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert seine wichtigsten Bücher geschrieben. Und was er gemacht hat, ist, er hat den größten Teil der menschlichen Psyche, eigentlich den größten Teil des menschlichen Verhaltens, zurückgeführt, reduziert auf gewisse Grundtriebe, die im Wesentlichen auf Sex oder Gewalt rauslaufen. Nun hat, glaube ich, Sigmund Freud ganz entscheidende, wichtige Sachen entdeckt. Zum Beispiel die Existenz von unbewussten Verarbeitungsschemata im Traum oder irgendwie so. Das Problem bei Sigmund Freud war, dass er gesagt hat, menschliches Verhalten gründet sich auf nichts anderes als diese Sachen. Sigmund Freud ist so weit gegangen, dass er auch geglaubt hat, dass zum Beispiel Ethik oder Religion nichts anderes ist als irgendwelche verklemmten, perversen Sextriebe oder sich auf nichts anderes zurückführen lassen als das. Das Gleiche haben andere Ideologien gemacht. Nationalsozialismus hat alles reduziert auf den Kampf zwischen den Rassen. Der Kommunismus hat versucht, alles zu reduzieren auf den Klassenkampf. Nun, dass es Klassenkampf gibt oder gab, dass es Unterschied zwischen Reich und Arm und Ungerechtigkeiten gibt und gab, das ist ja völlig klar. Aber was macht Karl Marx oder was machen kommunistische Autoren? Sie sagen, selbst Religion, selbst Ethik, selbst Kunst ist nichts anderes als eine Ausprägung von Klassenkampf. Okay, was sagt uns das über Zeitgeist, was sagt uns das über heute? Das Zeitgeist-Video in YouTube oder in ähnlichen Sachen behauptet, das Christentum ist nichts anderes als eine primitive, zusammengekleisterte Erfindung, die eigentlich basiert auf der Verehrung der Sonne. Das geht gleich los von Anfang an von dem Video, da wird gezeigt, am Anfang haben die Leute halt die Sonne verehrt und dann kamen die Gestirne dazu und irgendwann haben halt Leute sowas wie eine fiktive Gestalt Jesus erfunden, obwohl die Stellen in der Bibel, also ein paar bringen sie, die Christen glauben, dass sie von Jesus sprechen, spricht eigentlich in echt von irgendwelchen anderen Typen oder von der Sonne. Was ist hier passiert? Hier werden Sachen reduziert auf was anderes und es wird gesagt, das ganze Christentum ist nichts anderes als auf dem Boden dieser antiken Mythologie gewachsen. Das ist eine Gefahr. Was ist die Gefahr von jedem Reduktionismus? Die Gefahr von jedem Reduktionismus ist, dass er einen logischen Zwischenschritt überspringt. Und dieser logische Zwischenschritt ist folgender. A lässt sich auf B zurückführen, ist praktisch die logische Form von Reduktionismus. Das heißt, erstmal weist jemand nach, es gibt Zusammenhänge zwischen B und A. Und zwar derart, dass du in ganz vielen von B die Ursache für A erkennen kannst. Also A lässt sich rückführen auf B. Christentum lässt sich rückführen auf irgendwelche heidnischen Religionen. So, bis dahin kannst du relativ klar beweisen. Aber jetzt kommt ein argumentativer Zwischenschritt, den der Reduktionismus immer verschweigt. Und der ist folgendes. Daraus folgt notwendigerweise, dass A nichts anderes ist als B. Nochmal. Ich habe erstmal zum Beispiel nur nachgewiesen, menschliches Verhalten hat gewisse Zusammenhänge zu sexuellen Trieben. Zu sexuellen Trieben, Freud. So, jetzt kommt aber ein Zwischenschritt dazu, dass Freud sagt, ich gehe noch einen Schritt weiter. Alles menschliche Verhalten ist nichts anderes als eine Ausprägung von gewissen Urtrieben. Und das ist das Problem. Genau diesen Zwischenschritt kannst du nicht angeben. Das ist gedanklich ein bisschen schwierig. Ich mache ein anderes Beispiel. In Da Vinci Code führt Dan Brown natürlich im Sinne von einem Roman, aber letztendlich steckt eine Argumentation dahinter, führt er vor, wie die Sehnsucht nach Macht in der katholischen Kirche oder im Vatikan bestimmte Dinge hervorgebracht hat. Das ist natürlich nur eine These. So, selbst wenn diese These stimmen würde, hätte er damit noch nicht bewiesen, dass nicht mehr dahinter steht als diese Sehnsucht nach Macht. Ich mache ein Beispiel. Im 4. Jahrhundert wird das Christentum Staatsreligion. Dadurch prägen sich gewisse Strukturen, Ämter, Gesetze heraus, die es vorher nicht auf die gleiche Weise gegeben hat. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, hey, das ganze Papsttum und das Bischofsamt, wie es im 4. Jahrhundert etabliert wurde, es wurde nicht erst etabliert, aber wie es eine besondere neue Form bekam, ist nichts anderes, als dass halt das römische Staatswesen jetzt religiös neu definiert worden ist. Wie ist die Argumentation verlaufen? Ich habe gesagt, A, das Bischofsamt, hat einen Zusammenhang mit B. Nun, bis dahin könnte man ja sagen, oh, das hat einiges für sich. Vielleicht gab es da echt Zusammenhänge, so von dem damaligen römischen Ämterverständnis hin zu dem Verständnis von kirchlichen Ämtern. Bis dahin ist es auch kein Problem und kannst du auch argumentieren. Der Fundamentalismus beginnt, wenn man sagt, daraus folgt, A ist nichts anderes als B. Daraus folgt, die ganze Kirche ist nichts anderes als ein Machtapparat, der genauso funktioniert wie der römische Staat. Oder die katholische Kirche ist nichts anderes wie ein Machtapparat, der so funktioniert wie der römische Staat damals. Ich hoffe, dass es mittlerweile einigermaßen klar geworden ist. Das Hauptproblem von ganz viel Religionskritik, von Religionskritik, die, wie meine These ist, letztendlich in der Art und Weise, wie sie argumentiert, fundamentalistisch ist, ist der Reduktionismus. Das Hauptproblem auch von, also wenn du das Video noch nie gesehen hast, Zeitgeist, schaust dir ruhig an oder schaust dir nicht an, du hast nicht viel versäumt, aber es geistert in vielen Köpfen rum. Und in ganz vielen Köpfen geistert sehr, sehr, sehr viel wirres Zeug rum, das aufgrund dieser simplen Problematik von Reduktionismus zu Scheitern verurteilt ist. Du kannst Zusammenhänge zwischen A und B aufweisen, aber du kannst nie behaupten, A ist nichts anderes als B, außer wenn du echt jede Menge argumentative Zwischenschritte noch dazwischen bringst. Okay, das war heute mal sehr philosophisch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich will dir nur sagen, du wirst kein Fundamentalist, indem du an die Bibel glaubst. Du wirst ein Fundamentalist, indem du nicht mehr zuhörst, indem du jede Hinterfragung ablehnst, indem du deinen Gegner in Schwarz-Weiß Sachen einkasselst, indem du nicht mehr zugibst, dass es offene Fragen gibt, indem du nicht mehr zugibst, dass auch wir gewisse Sachen nicht beweisen können, auf gewisse Sachen keine Antwort mehr haben. Hey, mach's gut, Gottes Segen, ciao.